Strauß und Neubert.
Strauß und Neubert.
Strauß und Neubert.
Strauß und Neubert.
Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee.
Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich raus. Strauß und... Wieso heißt denn Neu... Wieso denn? Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... Robert Höhing.
Hello again.
Micha, wie geht's? Weißt du noch, dass wir es verabredet hatten, dass ich dich das...
Das hast du dir aber gut zurechtgelegt.
Das habe ich mir gut gemerkt, finde ich, könnte man doch sagen.
Mir geht's sehr gut.
Ja, dann war doch nett, mit dir zu plaudern. Effektive Sekunden.
Wir machen was Diät und ich finde, man sieht schon was.
Wir machen Diät? Du und wer noch?
Zu Hause. Ja, mein Mann.
Man sieht schon was. Das bin also ja. Ich. Also ihr macht Diät und man sieht schon. Ja, jetzt, also du hast Radieschen gegessen, das weiß ich, weil wir gerade ja, du hast dich ja auch hier im Chat Mümmelmann genannt, was richtig. Sehr gut zu den Radieschen passt.
Ja, wir machen seit heute Diät, das heißt, man sieht noch nichts. Ach so. Man spürt es aber schon.
Also ja, das könnte ich sogar nachvollziehen. Es ist so ein guter Vorsatz, ist ja oft schon entlastend, oder?
Ja, ich gucke jetzt schon nach Hemden in Größe 52, obwohl das noch meilenweit entfernt ist. Aber man muss sich ja irgendwie motivieren. Mhm. So. Nee, wir mussten da jetzt mal was machen, weil ich bin im Internet auf einen Koch gestoßen, der so vegane Kochbücher schreibt. Der war früher Straßenbaumeister und hat viel zu viel gewogen und er war kurz vorm Herzinfarkt und dann hat er gesagt, komm, ich mache jetzt irgendwie hier radikal. Ich werde Veganer und gleichzeitig verzichte ich aber auch auf andere böse Dinge wie bösen Weizen und sowas. Und der macht echt ganz coole Rezepte mit eigentlich Dingen, die man entweder zu Hause hat oder die man eigentlich in jedem Supermarkt bekommt. Nicht mit dem ganzen Spirenzis, dachte ich. Und dann habe ich mir jetzt zwei Rezepte rausgesucht und ich war in 4 Supermärkten. Ich habe nicht alles bekommen.
Das ist ja schon wieder Stress irgendwie für mich, wenn die Diät dann schon in so Psychostress ausartet.
Ja, es ist halt so nervig. Ich wusste schon, Beluga-Linsen wird nicht leicht. Also da musst du dann schon mindestens einen sehr gut sortierten Rewe Edeka haben. Mhm. Den hatte ich aber nicht angesteuert. Und jetzt scheitert es an sowas Simplen eigentlich, was eigentlich jeder Supermarkt irgendwie haben sollte. Flohsamenschalen habe ich nirgendwo gekriegt.
Nee, in der Bio-Abteilung nicht? In der Bio-Ecke?
Nee, also ich hätte jetzt noch zu 2 anderen Supermärkten und zum DM fahren können, aber ich habe keine Lust drauf gehabt. Und naja, auf jeden Fall, und es ist ganz komisch, man kriegt auch irgendwie, das ist irgendwie so Gemüse schwierig. Die Regale waren alle so leer.
Möglicherweise hat das Hintergründe. Die ich aber...
Nein, ach, es geht ja um so banale Dinge wie ein Blumenkohl oder so, oder was suchte ich da heute noch? Eine Aubergine, also und was da so drin war, war alles irgendwie matschig und irgendwie ganz, also ganz komisch, weil ich denke, die Leute kriegen doch jetzt alle diese Woche Geld, also da müssen die Supermärkte doch mal was tun.
Ja, Geld kriegen die, aber wenn, ich meine, du hast ja die Bauernproteste sicherlich auch mitbekommen, wenn da vielleicht nicht mehr so viel geliefert wird, dann nützt dir dein Geld ja auch nichts. Ich habe aber heute 2 Auberginen gekauft, die sahen gut aus.
Also dann gib mir die mal.
Komm, ich frage dich mal direkt, um ein bisschen Spur hier reinzubringen. Was ist denn dein Highlight der Woche?
Ja, der Königsehrenabend war natürlich ein Highlight. Wer es in der vergangenen Woche gehört hat, das waren ja auch einige, die bei dem Abend dabei waren. Die wussten ja schon, wo es lang geht. Das war traumhaft schön. Das war ein richtig toller Abend. Das ist eigentlich fast schon wieder 2. Hochzeit gewesen.
Ich finde das immer wieder lustig, dass du im Schützenverein bist. Also das hätte ich ja vor ein paar Jahren auch nicht gedacht.
Es waren Leute da, die noch nie was mit dieser Materie zu tun hatten. Und die waren auch völlig begeistert. Die dachten, das wäre richtig toll gewesen. So festlich. Natürlich, wir haben dann einen Frack an. Die Mädels haben die Deko da übernommen und haben ganz, ganz viele Kerzen aufgestellt. Es war sehr schön illuminiert, auch so mit Lampen noch und so. Es war richtig schön und ging auch recht lang bis 4:06 Uhr habe ich eigenhändig abgeschlossen. Also irgendwann ist alles gegangen und hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt. Und wir waren auch mit 4 Leuten. Und da habe ich dann 4:06 Uhr abgeschlossen.
Wir hatten ja Ende der Folge letztes Mal diese ominöse Postgeschichte. Das müssen wir auch noch aufklären, weil nur ich habe ja hier in diesem Podcast gesehen, was du in die Kamera gehalten hast. Also Hintergrund war, du hast auf eine Überraschung für eben diese Feierlichkeiten gewartet. Und dann kam ja just in dem Moment, wo wir sprachen, kam ja das Paket an. Und dann hast du in die Kamera gehalten eine Anstecknadel.
Genau, eine Anstecknadel mit dem Wortlaut Erftgräfin. Also wir sind der Grenadierzug Erftgrafen, die Männer, und die Frauen sind entsprechend die Erftgräfinnen. Und bei uns Männern ist es so ganz normal, du hast halt so einen Ansteckpin, wo der Erftgrafen dran steht, du hast ja mehrere Orden, die sammelst du dir so im Laufe der Jahre, eine Uniform und sowas, aber die Frauen kommen immer in Zivil und haben ja nichts dergleichen. Und das fanden wir eigentlich irgendwie schade, dass es eigentlich so wenig Identifikationsmittel für die Damen gibt, auch irgendwie über so ein Zeichen der Zugehörigkeit oder sowas. Und deshalb hatten wir das dann entwerfen lassen und bestellt.
Ja. Das ist das erste Mal, also zumindest, wo ich mich daran erinnere, dass ich Gendern gut finde. Also das ergibt jetzt Sinn, ja, für mich. Ja, das ist irgendwie nett. Und ich nehme auch an, dass das gut angekommen ist, die Überraschung.
Ja, total. Die haben sich, glaube ich, sehr gefreut. Ich bin gespannt, ob sie es dann demnächst auch so tragen werden. Ne? Es wird ja jetzt dann demnächst so ein paar Gelegenheiten geben, wo sie das dann auch anstecken. Und dann gucken wir mal, wie gut es wirklich ankommt. Aber ich glaube,
liebe Damen und Herren, wir bleiben da für Sie dran. Wir werden wieder
berichten. So ist es. So ist es. So ist es.
Und was war dein, wir haben ja gesagt, Highlight finden wir doof und Lowlight noch viel blöder. Was war denn am wenigsten schön in der vergangenen Woche?
Ich hatte mal über eine Praktikantin hier berichtet.
Oh, Lena Laura Meyer Land.
Lena Laura Lara, genau. Lena Laura Lara war komischerweise, ich glaube nicht, dass sie Hörerin unseres Podcasts ist, aber war kurze Zeit später krank. Lange krank.
Ja, ich hatte ja auch angekündigt, ich würde als Praktikantenbetreuerin kommen. Möglicherweise hat sie den Podcast doch gehört.
Ja, möglich. Lena Laura Lara ist seit heute wieder da. Die Mutter rief am Anfang der Krankheit, das klingt so, als hätte sie was ganz Schlimmes gehabt, rief am Anfang ihrer Krankheit jeden Tag an, um zu sagen, dass sie immer noch krank ist. Und ich habe dann irgendwann nach dem vierten oder fünften Mal gesagt, tun Sie sich und uns einen Gefallen, rufen Sie erst wieder an, wenn sie wiederkommt. Es ist völlig okay. Und sagen Sie bitte in der Schule Bescheid, dass die auch Bescheid wissen. Weil heute soll ja die Lehrerin kommen. Macht ja keinen Sinn, wenn Lena Laura Lara nicht da ist, ihre Tochter.
Jetzt machst du auch schon Elternbetreuung, ja. Wie schön, ja. Mhm.
Hat sie dann auch gemacht, hat sie dann also nicht mehr angerufen, hat aber auch nicht angerufen, als sie jetzt wieder gesund war. Also stand sie heute unangekündigt vor der Tür.
Und du hast dich so gefreut. Ach, endlich.
Ich habe mich riesig gefreut. Noch größer ist die Freude, dass am Donnerstag sich ein Tag jährt, Girls und Boys Day.
Oh, ich erinnere mich, Girls Day. Boys Day gab es damals komischerweise noch nicht, aber gut.
Ja, jetzt gibt es das an einem Tag.
Also, naja, dann Schülertag, ja.
Und ich habe mich so geärgert, weil ich wusste, dass das kommt. Und wir haben das häufiger, dass wir so Schülerpraktikanten haben, die nur für ein oder zwei Tage kommen. Die sollen sich das mal angucken und die haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Der können wir aber mit unserer dünnen Personaldecke nicht immer so gerecht werden. Und dann habe ich irgendwann mal vorgeschlagen, man könnte doch mal ein Konzept entwickeln, was man mit diesen Eintagespraktikanten auch so beim Girls Boys Day, was machen wir mit denen? Dass man denen eine feste Aufgabe gibt, irgendein mit einem spielerischen Charakter, dass die dann die Radiowelt aber kennenlernen und dann am Ende was Selbstgemachtes mit nach Hause nehmen können. Irgendwie, du weißt ja, ne, irgendwas Schönes Produziertes.
Kindernachrichten,
sowas. Ja. Sowas. Habe ich vorgeschlagen. Die Reaktion war übersichtlich. Eine Kollegin sagte, schöne Idee, aber stelle ich mir sehr kompliziert und umständlich vor. Der Rest sagte gar nichts, inklusive derjenigen, die das eigentlich entscheiden, ob wir das machen oder nicht. Mhm. Und gesagt, gut, war ja nur eine Idee. So. Da bin ich ja auch dann, ist mir dann auch egal. Ne? Es ist ja im Grunde ja auch gar nicht meine Aufgabe, sowas festzulegen. War ja nur mal so ein Impuls, kam mir mal irgendwie unter der Dusche.
War auch ein schöner Impuls.
Jetzt ist es ja. Jetzt ist es ja am Donnerstag soweit. Und es passiert genau das, was ich vermeiden wollte. Ich habe morgens um 7 Uhr in meiner Frühsendung drei Schulkinder stehen.
Oh nein.
die sich das nicht nur angucken sollen, sondern die auch Teil dieser Sendung werden sollen. Und Verena, du kennst mich. Ich habe pauschal nichts gegen Kinder. Nichts
anderes.
Nein, weißt du, Kinder sind okay, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Es ist alles wunderbar. Aber nicht in meiner Sendung.
Naja, und ich kann das
nicht
auch verstehen.
Nicht um 7 Uhr morgens.
Es ist ja auch, also ich meine, auch wenn ich dein Chef wäre, ist ja immer noch ein Produkt, was eine gewisse Qualität beinhalten soll. Also ist es jetzt die Kindershow oder ist es eine Nachrichten-Informationssendung am Morgen? Ne? Das ist ja so, muss genau. Man sich vorher entscheiden.
Ja. Ja, und so werden am kommenden Donnerstag die Siebtklässler von sämtlichen Schulen das Wetter machen und ganz schön wird das werden.
Ist denn jemand, der die dann begleitet oder musst du das dann alles machen?
Ja, wir verhandeln dann noch. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich das eigentlich nicht will.
Ja.
Sieht man aber nicht so ein. Weil ich habe doch Zeit.
Frag doch mal Lara, welche Krankheit sie genau hatte und ob die sehr ansteckend war.
Ich überlege auch schon, wie ich noch kurzfristig an Migräne komme.
Schaffe ich. Ruf mich an. Ich schreie dich so lange an, bis es klappt.
Ja. Aber um das noch zum Abschluss zu bringen, ich habe das dann in meiner bekannt diplomatischen Art in dieser Besprechung einfach nur gesagt, möchte nur festhalten. Ich hatte vor 8 Wochen, 12 Wochen genau auf dieses Event hingewiesen mit meiner Idee und das war ja eine Diskussionsgrundlage. Man hätte ja das alles noch irgendwie machen können. Ich wollte nur vermeiden, dass es jetzt so kommt, wie es gekommen ist. Und diese Deutlichkeit hatte dann allerdings bei einigen Entscheidern zu Unmut gesorgt, beziehungsweise man war beleidigt. Oder man ist bis jetzt beleidigt.
Das ist ja auch eine Entscheidung, die kann ja jeder für sich treffen.
Ja, und ich finde das immer doof, wenn ich es dann am Ende dann doch wieder ausbaden muss.
Das verstehe ich.
Weil ich in der falschen Gehaltsklasse bin. Und zwar nur aus diesem Grund.
Ja, ich verstehe, das ist ein Dilemma, da könnte man mal reingehen und Lösungen finden. Ja. Nicht jetzt, aber theoretisch,
Aber das geht vielen Angestellten so, ne? Also man würde es alles anders machen und am Ende muss man es dann aber doch machen, so wie der Chef das will, ob das jetzt nur schön ist oder nicht. Und dann hat man halt Pech gehabt, ne? Muss man selbst Chef werden.
Ja, oder sich einen Radiosender suchen, wo es läuft. Das weißt du natürlich vorher nicht genau, aber man hat ja so gewisse, ich zumindest habe so gewisse Fantasien, Projektionen, Erwartungen und das macht möglicherweise einen Unterschied.
Guter Hinweis, ich werde das notieren für mein nächstes Bewerbungsgespräch, werde ich unbedingt nach dem Boys und Girls Day fragen. Wie handhaben Sie das hier? Habe ich damit was zu tun?
Ja, möglicherweise findest du ja einen Sender, der sagt, haben wir nicht.
Haben wir nicht. Wir sind ein Erwachsenenradio.
Genau. Nur das fand, zum Beispiel fand ich sehr, sehr angenehm bei Radio 1 den Claim nur für Erwachsene.
Ja.
Finde ich, ja, spitzenmäßig. Warum nicht?
So ist es. Wie war es bei dir? Was war besonders scheiße? Fangen wir mal mit dem.
Nein, wir fangen jetzt mal besonders gut
an.
Weil es eine Überleitung ist. Hallo, ich bestimme das jetzt. Es geht auch.
Das heißt, es kommt ein Aber dabei.
Es geht auch schnell. Es kommt kein Aber. Es geht auch schnell. Weil ich das nur anreißen kann, weil es noch nicht spruchreif ist. Ich habe mich bei einem, und das hätte ich nie gedacht, bei einem Radiosender beworben. Ja, genau. So wie du guckst, könnt ihr. Und ich hätte nie gedacht, dass ich wieder Lust habe, Radio zu machen. Das war auch eine Bauchimpulshandlung. Ich habe mich bei einem Radiosender beworben, den ich sehr schätze. Und ich bekam auch prompt Antwort und habe nachher, wenn wir hier aufgezeichnet haben, ich will es nicht Bewerbungsgespräch nennen, das ist eher ein Kennenlernen. Und das ist ein absolutes Highlight für mich, weil ich mich erstens selber überrasche, zweitens mich möglicherweise auch in Situationen bringe, von denen ich jetzt noch keine Ahnung habe. Und ich freue mich sehr, bin sehr gespannt, was passiert.
Frag unbedingt, was mit den Boys und Girls da ist.
Ich könnte dir jetzt, also lustigerweise war ja, aber ich zum Beispiel, ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Sendungen zu moderieren. Ich gesagt, ja, ich könnte mir unter anderem auch vorstellen, mich mit Kindern zu unterhalten. Das ist doch lustig, oder? Könnte ich nämlich wirklich, aber geplant natürlich, nicht einfach guten Tag, hier sind 3 Kinder und die sagen dann Hallo und nichts weiter. Ich kann mich erinnern, ja. Das ist das eine Highlight. Dann noch ein Highlight, also dazu kann ich dann irgendwann mal mehr sagen, aber jetzt gerade eben noch nicht. Ein anderes Highlight ist auch recht kurz. Das war unser Gespräch in der letzten Woche nach dieser Podcast-Aufzeichnung, weil das einfach ein schönes Gespräch unter Freunden war. Nochmal anders als diese Gespräche, die wir hier im Podcast unter Freunden führen. Das hat mir, ja, möchte sagen, ich habe das sehr genossen. So, ich fand das sehr schön. Ich glaube, dabei belasse ich es erstmal. Das ist ja vielleicht ganz gut, weil du hast mich ja auch gefragt, was besonders scheiße war.
Ja.
Da gab es ja, so eine Sache, die mich irgendwie irritiert hat. Und zwar bin ich vergangene Woche durch die Stadt gegangen und ich war auf dem Weg in den Park und mir kam so ein junger Mann entgegen. Also junger Mann, ja, sagen wir mal irgendwas zwischen 28 und 38 so. Und der ist mir aufgefallen, ich weiß nicht genau warum. Der ging dann aber an mir vorbei, 5 Meter, um dann mir hinterher zu rufen, Entschuldigung, ich konnte mich kaum umdrehen, excuse me, you speak German, so Englisch oder irgendwie was. Ich sag, ja, ich spreche Deutsch. Ja, ob ich mal 7 Euro hätte für ihn, die übliche Masche, weil er hätte sein Flixbus-Ticket verloren und jetzt fehlen ihm gerade noch 7 Euro. Ich sag, nee. Und der war so, der hatte schon so einen aggressiven Duktus, ich kann das kaum sagen, so, ich habe das Flixbus-Ticket und 7 Euro und könntest du, ne? So, und ich sag, nee, habe ich nicht, danke. Und dann, danke, Darling. Und es klang fast wie eine Drohung. Ja, das war echt unangenehm. Das ist mir hängen geblieben. Ich dachte so, bäh. Also, dass der irgendwie komisch war, ist auch, wenn mir jemand begegnet und mich erst anspricht, wenn er nicht mehr in Sichtweite ist, bin ich schon alarmiert irgendwie auf eine Art. Das fand ich total unangenehm. Und die Masche ist, also wer schon mal am Frankfurter Hauptbahnhof gestanden hat, Minimum, der kennt die Masche. Oh, hast du mal eine Mark? In mir fehlt das noch fürs Zugticket. Da, wenn die ganzen Fixer da rumstehen. Also finde Leute, ihr könntet euch mal was Kreativeres ausdenken.
Vor allem erschreckend, dass wir schon bei 7 angekommen sind. Bei 7 Euro.
Aber echt. Ja, gut, es muss sich lohnen, ne? Bei so vielen Neins. Ich bin dann ein paar Meter weiter gegangen und da saß so ein junges Pärchen auf der Bank und sie guckte mich an und sprach mich an, Entschuldigung, super freundlich, ob ich mal ein Feuerzeug hätte. Jetzt rauche ich ja nicht, aber ich dachte, warte, ich guck mal nach. Und ich hatte ein Feuerzeug, ich konnte ihr also das Feuerzeug überreichen, damit sie sich eine Zigarette anzünden konnte, sie und ihr Freund. Ah, vielen Dank. Das war so, weißt du, so ein ganz anderer Kontakt. Diesen Kontrast fand ich so total spannend.
Mhm. Ja, tatsächlich.
Ja, das war
lustig wäre gewesen, wenn sie 7 Feuerzeuge hätte haben wollen.
Ja, oder ja, im Flixbus darf man doch gar nicht rauchen. Ja, das war irgendwie komisch. Ich musste daran denken, wie unangenehm Begegnungen einfach und aber auch angenehm Begegnungen mit Menschen sein können. Also die Unterschiede sind da einfach sehr groß. Ja.
Ich weiß noch, als wir das letzte Mal in Berlin waren, ich fand das total unangenehm dort auch. Ich habe auch das Gefühl, das ist so viel schlimmer geworden. Also ich meine, ich habe ja 2 Jahre in Hamburg gelebt. Das war da auch relativ normal, dass man da irgendwie mindestens einmal am Tag so angequatscht wurde. Aber tatsächlich so eine Grundaggressivität, die einem fast schon Angst macht.
Ja, finde ich auch.
Du denkst, wenn du jetzt den Portemonnaie nicht rausholst, kriegst du eins auf die Mütze. Und wenn du das rausholst, dann sowieso.
Ja, da ist halt ganz viel, also da geht's manchmal auch um was ganz anderes. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, da geht's eher so, die warten schon darauf, dass du Nein sagst, damit sie dann all ihren unterdrückten Frust an dir ablassen können, ne?
Ja.
Also es gibt in Leipzig auch so ein Pärchen, die sitzen seit Jahren in der Fußgängerzone. Also meistens gar nicht bei Bewusstsein oder zumindest nur so ein Hauch von dem, was möglich wäre, weil die halt abhängig sind. Und ich finde das auch, ich muss sagen, mich ekelt das auch irgendwie auf eine Art, weil man, gut, ist vielleicht leicht gesagt, aber ich glaube, sie könnten aus ihrem Leben mehr machen, als da rumsitzen. So. Und ich habe einfach kein Interesse daran, deren Sucht zu finanzieren. So. Und wenn du dann sagst, nee, ich gebe dir nichts, dann sind die Sau. Ich habe die schlimmsten Schimpfwörter schon an den Kopf geknallt bekommen. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Weil ich habe mit deren Lebensfinanzierung nichts zu tun, ne? Eklig ist das.
Aber gibt es wohl Leute, die tatsächlich betteln, weil sie ihren Lebensunterhalt zusammenpuzzeln? Oder ist das alles irgendwie Suchtfinanzierung? Oder gibt ja mittlerweile ja auch so organisierte Banden, die irgendwie so Leute losschicken?
Naja, das kann ich natürlich nicht einschätzen, aber es gibt ja, zum Beispiel ist mir mal ein Mann begegnet am Supermarkt, der sah offenkundig obdachlos aus. Das hat man auch gerochen und so. Und der wühlte da irgendwie und guckte nach Pfandflaschen, glaube ich. Und ich habe meinen Einkaufswagen zurückgegeben, da ist es ja irgendwie 50 Cent drin oder so, und wollte ihm das geben. Und der wollte das, nein, nein, wirklich nicht, nein, auf gar keinen Fall. Also das war offenbar eine Frage der Ehre. Und wenn ich nochmal mehr was gesagt hätte, hätte ich ihn vermutlich, wenn nicht schon, vorher damit beleidigt. Also ich glaube, das ist auch eine Frage der Einstellung. Und der hätte es vermutlich wirklich zum Essen gebraucht.
Ja, vermutlich.
Na,
Das
und
mache ich tatsächlich aber auch sehr gerne. Es gibt auch Menschen an Bahnhöfen gerade oft, die dann fragen, ob man ihnen was zu essen kaufen würde. Und das habe ich auch schon gemacht. Und das ist dann tatsächlich dann auch eine ernst gemeine Dankbarkeit. Und dann sehe ich auch, wie derjenige das Brötchen isst. So.
ja.
Stimmt, da kannst du gar nicht helfen. Und das ist natürlich
Ja,
okay.
ich mache da auch Unterschiede. Also es hängt auch ein bisschen, weil vielleicht von meiner inneren Gelassenheit ab oder so. Manche stehen ja auch direkt vorm Supermarkt und ich sag, ich gebe dir kein Geld, aber wenn du Hunger hast oder so, kann ich dir was mitbringen. Und dann bestellen die sich aber richtig so, ja, so ein Tiefkühlgericht wäre toll, weißt du. Ich finde das aber auch irgendwie in Ordnung. Also mir tut das dann nicht weh. Ich bringe denen das dann mit. Manchmal mache ich das. So, manchmal aber auch nicht. Das ist
Ja.
immer so eine Bauchentscheidung.
Ja, naja, absolut.
Ja. Ja, so.
Dann ein Thema.
Ein
Ich bin
Thema.
gespannt.
Das ist das Thema, was wir uns letzte Woche gespart haben, aus Zeitgründen. Diesmal waren wir schneller. Das Thema ist Konkurrenz. Oh. Konkurrenz in allen möglichen Facetten. Ja, also es
Ja.
gibt ja Konkurrenz. Belebt das Geschäft, sagt man ja. Da wären wir so im Berufsbereich. Ja, Radiosender konkurrieren, Fernsehsender konkurrieren, Bäcker, Supermärkte vielleicht, ne, wenn sie nicht gerade zusammengehören. Wir haben das im privaten Bereich. Ich zum Beispiel, wenn du sagst, wir machen Diät, könnte ich mir die Frage stellen: Habt ihr so ein Konkurrenzding am Laufen? Wer nimmt schneller ab, zum Beispiel?
Ach so.
Ja, oder Geschwister, oder wenn es ganz, ganz schräg läuft, gibt es ja auch Konkurrenzgefühle zwischen Eltern und Kindern. Also das ist so ein weit gefächertes Gebiet. Und ich sag dir kurz, wieso ich da drauf gekommen bin letzte Woche. Und zwar mache ich ja gerade die Heilpraktika-Ausbildung und eine Freundin von mir, die hat sich jetzt auch angemeldet und die hat es aber sehr eilig damit. Also die will das ganz schnell machen und die hat sich woanders angemeldet als ich. Und da hatte ich das Gefühl, dass schon so ein Konkurrenzding aufgetaucht ist. Und ich seziere das immer so gut ich kann und ich schaue natürlich, was hat das mit mir zu tun? So, und ich glaube, dass ich nicht von mir aus in Konkurrenz gehe, aber dass ich darauf anspringe, wenn jemand mit mir in Konkurrenz gehen will. Also, und zwar nicht, dass ich jetzt besser oder schlechter bin, sondern es ging dann darum, wir haben die tollsten Unterlagen und wir haben den besten Unterricht und so weiter. Und da merke ich, muss ich einen Schritt zurückgehen, weil ich da keine Lust drauf habe, auf diese Flyer. Was ist so anstrengend für mich, weil es bringt am Ende nichts. Ich mache den HP, sie macht den, mir scheißegal irgendwie, ne? Fragezeichen. Ist es mir scheißegal oder bin ich schon in diesem Spielchen drin? Das war der Grund, warum ich dieses Thema ausgewählt habe. Ich das sehr, sehr
Ja,
spannend finde, ja.
tatsächlich. Ich kann mich an meine, die, ich glaube, die jüngste und auch lustigste Konkurrenzgeschichte, an die ich mich gerade erinnere, da hatte ich relativ frisch noch den Führerschein. Da habe ich einen schwarzen Ford Focus gefahren und der hatte unglaublich viel PS für sein Aussehen. Und ich stand ganz häufig an der Ampel und dann kam dann so neben mir dann so ein BMW. Der stand dann auch an der Ampel und dann guckte der schon so rüber. Und das kannte ich schon. Gerade so früh morgens, wenn die Straßen sehr leer waren und man auf dem Weg zur Frühschicht war, dann habe ich den immer angeguckt oder die dann angeguckt und dann habe ich immer schon die Augen verdreht, weil ich ja wusste. Und ich habe halt einmal aufs Gas getreten und war weg. Das hat mir halt Spaß gemacht, das zu wissen, dass er glaubt, er würde mir jetzt davonfahren und da hinten, wo die Straße einspurig wird, vor mir dann einscheren. Und er hat es nie geschafft. Und das fand ich immer sehr amüsant. Ich sag mal, Konkurrenz macht ja am meisten Spaß, wenn man weiß, dass man konkurrenzlos eigentlich ist. Wenn aber jemand kommt, der meint, er müsste dich jetzt herausfordern, dann macht es ja eigentlich am meisten Spaß, oder?
Ich hatte während meiner ersten Yogalehrerausbildung einen jungen Mann dabei, der wollte auch immer mit mir in Konkurrenz gehen. Also es muss ja auch irgendwie, ich muss ja ein bisschen auch was ausstrahlen davon, sonst würde das nämlich mir auch so oft begegnen, ne? Aber von sich aus hätte ich das jetzt nicht gemacht. Ich war einfach so mit mir und dachte, ich mache so mein Zeug. Und der kam dann immer auf mich zu und fragte, ob ich dies schon könne und ob ich das jetzt schon könne, ob ich schon schweben könnte. So ein Schwachsinn, also wirklich, ich denke, also bist du wahnsinnig. Ob ich schon außergewöhnliche Fähigkeiten hätte, so. Und es hat mich extrem genervt, weil ich wollte nicht. Das war so, ist so nervenaufreibend. Und auf der anderen Seite empfinde ich mich aber doch als konkurrenzlos, weil es für mich in diesem Kontext überhaupt nicht um Konkurrenz geht. Aber es ist ein Thema, solange mich das so aufregt, anstatt einfach zu
War
sagen.
das denn, Entschuldigung, war das denn so, warst du da auch Schülerin oder warst du da
Ja,
Schullehrerin?
ja. Nee, nee, ich war, wir waren beide Schüler, wir waren beide Auszubildende.
Okay.
Und also jetzt soll mir keiner erzählen, dass es nicht Konkurrenz im Yoga auch gibt, ne? Aber ich hatte zumindest nicht das Bedürfnis zu gucken, wer ist jetzt besser oder schlechter. Weil es, also, spielt ja keine Rolle, wenn ich mich wohlfühle, ne? Aber ja, nicht ganz
Aber
einfach.
ja. Aber kennst du das? Die Kamera ist gerade umgesprungen, ist hier jetzt nur noch mich, aber auch schön.
Wie schön.
Kennst du das, wenn man quasi selbst doziert, also irgendeinen Unterricht gibt, und dann hast du jemanden bei den Schülern, die meinen, sie müssten dich jetzt herausfordern und suchen krampfhaft nach der Frage, die du nicht beantworten kannst, oder korrigieren dich ständig? Fahren dir ständig in die Parade. Das ist zum Beispiel, das ist total nervig. Das kenne ich aber auch.
Ja, das ist bis zu einem bestimmten Punkt völlig in Ordnung. Also ich bilde ja Yoga-Lehrer aus. Ich kreiere ja sozusagen, ich erschaffe ja meine eigene Konkurrenz.
Ja.
Das, ne, das ist ja schon mal das. Und ich habe ja hin und wieder auch Physiotherapeuten zum Beispiel dabei oder Mediziner oder so. Die haben natürlich in gewissen Fachbereichen wesentlich mehr Ahnung als ich, ne? Also das ist ja auch der Grund, warum ich den Anatomieunterricht nicht übernehme, sondern jemand, der sich damit wirklich fundiert auskennt. Und deswegen kann das, also ist mir so noch nicht passiert, aber natürlich gibt es auch hin und wieder mal Fragen, wo ich dann sagen muss, du, das weiß ich gerade nicht, aber ich schaue es gerne für dich nach oder so. Also da habe ich keinen, nee, das fühlt sich ganz stimmig an für mich, ja. Ganz im Gegenteil, ich frage dann auch manchmal, wenn die Anatomielehrerin zum Beispiel nicht anwesend ist, wenn ich weiß, Physiotherapeutin, wie siehst du das denn? Hast du da eine Antwort oder so, ne? Ich beziehe die Leute mit ein. Das ist natürlich auch, da machst du dich ja auch nicht mehr angreifbar.
Klar. Ja. Ja, ich habe es aber auch oft im Job zum Beispiel gehabt, dass ich mich auf Konkurrenzsituationen oft nicht eingelassen habe und auch oft verloren habe.
In
Also,
welchem
ne,
Kontext das zum Beispiel?
wenn ein Radiosender jetzt auch gesagt hat, so, also in 2 Monaten oder so wollen wir hier personell ein bisschen was umbesetzen, entweder du oder du. Müssen wir jetzt mal schauen und wir führen jetzt Gespräche oder so. Da habe ich mich dann, gerade wenn es dann Frauen auch waren, habe ich ganz oft direkt schon klein beigegeben und habe mich eigentlich gar nicht groß mehr angestrengt, irgendwie was zu machen, weil irgendwie scheue ich dann
Das Verlieren,
diese,
in
das
Anführungszeichen.
Verlieren. Ja, aber irgendwie, ich habe oft die Energie dann nicht. Oder ich überlege mir dann immer, willst du das wirklich oder willst du das nicht?
Na gut, das ist ja eine berechtigte und eine sehr wichtige
Ne,
Frage
das ist
auch.
ja eine berechtigte, wichtige Frage, aber die hätte ich mir wahrscheinlich nicht gestellt, wenn ich keine Konkurrenz gehabt hätte.
Aber dann war es das doch, befördert doch diese Konkurrenz deinen, sagen wir mal, Selbstwert. Selbsterkenntnis. Ist doch gut dann.
Ja, sie treibt mich, sagen wir mal so. Fördern finde ich immer schon wirklich schwierig. Ich mache mir Gedanken, die ich mir ohne dieses Konkurrenzdenken vielleicht nicht gemacht habe.
Ich kann mich erinnern, dass ich einer Konkurrenzsituation mal ausgewichen bin und daraufhin bei Radio RSG gelandet bin. Weil ich war,
Das war nicht schlecht.
ja, das war tatsächlich nicht schlecht, aber ich bin also ausgewichen, weil ich hatte Angst zu verlieren. Da war ich vorher bei einem anderen Radiosender und es stand ein Volontärsposten, also ein Ausbildungsposten zur Disposition und es gab zwei Bewerberinnen, also die heiß im Rennen waren, ich eben und eine andere, eine Freundin von mir auch, eine Mitkollegin. Und ich wusste, dass die beliebter ist dort als ich und ich hatte so, ich wollte einfach nicht. Das war, ich weiß, ich konnte diese Schmach nicht ertragen und dann habe ich einfach die Flucht nach vorn ergriffen, obwohl ich ja nicht wusste, also hätte ja auch anders ausgehen können, aber dann habe ich mich eben nochmal woanders beworben, bei Radio RSG nämlich und da bin ich ja dann genommen worden. In dem Moment übrigens, das war ja auch so ein Konkurrenzverfahren mit einem Mitbewerber und da wurde dann, also wurden wir beide getrennt voneinander befragt und danach wurde dann uns mitgeteilt, wer jetzt quasi den Posten bekommt. Mir wurde mitgeteilt, herzlichen Glückwunsch, aber nicht zu sehr freuen jetzt, Frau Strauß. Das war diese berühmte,
ja, du hattest
dieser berühmte
das
Satz,
erzählt.
Den ich immer wieder, ja, auch schade. Wie ist das denn, ja?
Nein, bitte.
Nein. Naja, du bist ja aktuell in dem Business noch. Und das ist ja, das weiß ich ja jetzt bei Radio RSG, ist die, habt ihr ja zwei Moderatorenteams, die für den Morgen da sind. Und die Morgensendung ist ja immer die wichtigste am Tag. Also so, ne? Für Radio intern, weil am meisten Leute hören. Seid ihr da oder fühlst du dich da in Konkurrenz mit dem anderen Team?
Das ist schwierig. Also ich glaube, dass es beiden Teams so geht, also zumindest geht es unserem Team so, dass wir natürlich der festen Überzeugung sind, dass wir das besser machen. Also das, weil wir es aber auch so machen, wie wir es tatsächlich von Herzen für richtig halten. Wir machen ja nichts, es war vor einigen Jahren noch anders, da hast du eher nach so Beratern gearbeitet, du wirst dich erinnern. Da kam ein Berater ins Haus und haben dir gesagt, bitte sage deinen Namen dreimal die Stunde mehr und bitte lächeln mehr und bitte die Uhrzeit vorne und hinten, also zweimal pro Wortbeitrag und so. Das gibt's irgendwie alles nicht mehr. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, so authentisch wie möglich zu sein. Deshalb machen wir das so, wie wir das von Herzen wirklich gut meinen. Und deshalb musst du davon ausgehen, dass es natürlich besser ist, so wie du es machst. Ich glaube, dass es dem anderen Team genauso geht.
Was der Qualität ja vielleicht auch wieder dient, wenn es nicht zu engstirnig wird, ne?
Ja, absolut. Also da ist es, glaube ich, dann wirklich schon so, dass es da jetzt nicht die direkte Konkurrenz gibt. Man muss auch sagen, dass das gerade im Privatradio im Moment so ist, dass es wenig Konkurrenz gibt, weil es zu wenig Personal gibt.
Ja, das glaube ich überall so. Außer Yoga-Lehrer und dann noch in Leipzig. Gibt's gerade ganz schön viele. Aber gut, da bin ich ja selber schuld dran auch.
Und das schadet natürlich total der Qualität, ne? Wenn ich sehe, was auch teilweise, naja, bei uns geht's noch, aber in anderen Sendern, was da auch arbeitet, das sind Leute, die hätten so zu deinen Zeiten im Privatradio keine Chance gehabt. Weil sie unsauber arbeiten, weil sie nicht schön präsentieren, weil sie unglaublich viele Rechtschreibfehler machen. Das sind so alles so Kriterien, wo man früher mehr drauf geguckt hat, heute.
Ja, ich weiß ja noch, ich war ja immer der Praktikanten- und freien Mitarbeiterinnen-Schreck.
Ja.
Weil ich ja morgens gnadenlos rausgeschmissen habe, was mir nicht gut genug erschien, ne? Ich finde das aber immer noch gut, also ja. Ehrlich gesagt, weil ich finde, die Qualität muss sein. Wenn ich anfange, mich für mein eigenes Programm zu schämen, dann ist es irgendwie komisch.
Ja, ja, klar. Das ist auch so, dass ich vieles von dir auch zum Beispiel übernommen habe, das heute noch immer so mache, wo man aber auch sagen muss, da muss ich zwischendurch die Bremse ziehen, weil die Leute sonst gehen. Weil sie einfach in jedem anderen Sender sofort mit Kusshand genommen werden.
Ja.
Hauptsache sitzt da einer, ne? Und irgendwann musst du anfangen zu sagen, gut, dann kann ich nicht mehr diesen Umfang an Sendezeit bedienen. Und
ja,
dann
das vielleicht
lacht die Konkurrenz,
genau,
um zum Thema zurückzukommen.
Weiß ich nicht. Also hörst du dir denn gerne Schrott an? Ich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Ich möchte schon ernst genommen werden als Hörer. Und aber auf der anderen Seite auch. Ich fühle mich als Hörer ja auch nicht ernst genommen, wenn da irgend so ein Mist läuft.
Unsere Radiokonkurrenz kauft gerade alles auf, was auf dem Markt ist.
Ja, siehst du, würde ich zum Beispiel nicht hingehen dann wahrscheinlich.
Die braucht da gar keiner. Das trotzdem werden die aufgekauft.
Komisch. Eins noch vielleicht, bevor wir das Thema Radio verlassen, sonst wird es sehr radiolastig. Ich möchte nur an dieser Stelle einmal lobend erwähnen, dass es auch mal, also mindestens, aber diesen Berater, diesen Radioberater, den, der ist mir so nachdrücklich im Ohr geblieben und in der Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Stefan Karkowski, und ich betone das extra so, weil er das selber immer so gesagt hat im Radio. Er sagte immer, mein Name ist Stefan Karkowski. Und der hat genau darauf Wert gelegt, nämlich, dass du als Mensch dort präsentierst und dass du was Persönliches auch mit reingibst und dass du nicht an einer bestimmten Stelle lächeln musst, sondern dass du gefälligst dann lächelst, wenn dir danach ist. So, ne? Ja. Den fand ich richtig spitzenmäßig. Ich weiß gar nicht, ob der noch Radio macht. Radio 1 zuletzt war der, aber ich habe auch schon lange nicht mehr geguckt. Es gibt sie noch. Man muss es nur wollen. Ja, wenn wir mal die Konkurrenz in eher den privaten Bereich holen, und das nehmen wir doch mal das Beispiel Partnerschaft, weil du ja gerade sagst, wir machen zu zweit eine Diät. Kommt da sowas wie Konkurrenz auf oder ist das eher ein Gemeinschaftsding, wo ihr euch unterstützt?
Es ist keine ernsthafte Konkurrenz. Klar, wenn du jetzt, weiß ich nicht, du machst montags Wiegetag. Der eine hat irgendwie 1,5 Kilo abgenommen, der andere nur 500 Gramm. Dann freut sich natürlich der mit dem 1,5 Kilo. Aber es ist so, dass man jetzt sagt, Edge, du hast bestimmt irgendwo heimlich Süßigkeiten gegessen oder so.
Habt ihr wirklich so einen offiziellen Wiegetag? Dann?
Ja, einmal die Woche.
Krass, okay.
Ich mache am liebsten montags den Wiegetag.
Weil?
Kann ich mir gut merken. Das ist wirklich unspektakulär.
Klingt ein bisschen ominös, aber gut.
Ja, nee, aber sonst, eigentlich haben wir da gar keine Konkurrenz.
Kennst du denn? Nee, das ist doch schön. Es kann ja auch was, also wie gesagt, es kann ja auch wirklich was Belebendes sein. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass wenn mehrere Bäcker nebeneinander oder in Reichweite sind, dann belebt das wirklich das Geschäft. Aber jetzt sind wir damit schon wieder im Berufsbereich, ne? also Konkurrenz zum Beispiel, wenn Paare das gleiche Hobby haben, zum Beispiel, ja, oder vielleicht sogar den gleichen Beruf. Ja, im Einkommen, ja, der Mann verdient vielleicht weniger als die Frau oder so. Das könnte ja problematisch werden.
Ich finde Konkurrenz in der Partnerschaft gar nicht jetzt so dramatisch. Ich finde es nur schlimm, wenn einer meint, dass man in Konkurrenz zueinander steht, der andere aber nicht. Ganz banales Beispiel. Wir essen beide gerne Rosenkohl. Und das ist aber ja so eine scheiß Arbeit, diesen Rosenkohl zu putzen und dann muss man da ja den Strunk abschneiden und die äußere Wette abmachen. Das macht ja keiner gerne. Und wir hatten jetzt im Winter häufiger 2 Netze Rosenkohl und dann haben wir da am Tisch gesessen und haben den halt gepult. Ich ging natürlich davon aus, wir machen das jetzt hier im Wettkampf und beeilte mich und schnitt mir den Finger und habe auch relativ unsauber hier und da mal gearbeitet. Und dann habe ich gesagt irgendwann, erster, ich war viel schneller, freute mich total. Und der Christoph so ganz trocken, ach, wir hatten einen Wettkampf, das wusste ich nicht.
Das hättest du vielleicht vorher sagen können.
Also Konkurrenz funktioniert bei uns irgendwie nicht so gut.
Das ist so
Konkurrenz
ein bisschen das,
was von außen ist natürlich blöd.
Zum Beispiel?
Naja.
Also kommt ein anderer, der berühmte dritte Part in einer Beziehung, meinst du? Wenn einer reinstört?
Ja,
oh, ja, übel. Eifersucht, ne?
Hatten wir nicht, aber stelle ich mir schlimm vor.
Ja, hatte ich schon, ist schlimm. Kann ich dir sagen. Nee,
nein, es gibt ja auch Momente, bevor irgendwie was mit Fremdgehen passiert. Wenn du aber weißt, dass da jemand zum Beispiel ein Arbeitskollege ist, eine Arbeitskollegin ist, die irgendwie ein Auge auf deinen Partner geworfen hat und du dann denkst, oh, da muss ich aber jetzt mal aufpassen. Und da ist eigentlich noch nichts passiert, aber trotzdem wabert es in dir und dann musst du halt irgendwie reagieren oder auch nicht.
Ja, hatte ich schon. Ist schlimm.
Ach ja. Ach so.
Ja, das eine führte zum anderen, aber das gibt ja den Part davor, ne? Oh, unangenehm. Horror, das zerfrisst dich. Aber das ist, Ja, doch, es ist Konkurrenz. Und es geht sofort auf den Selbstwert. Du hinterfragst dich sofort, bin ich nicht gut genug? Oder ist der, die andere besser? Dann kommt, also da kommen ja unglaublich viele Themen, ne? Also.
Ja.
Wow. Schmerzhaft auch.
Aber auch ja immer eine Chance. Zu verändern, was zu verbessern. Dass
ja,
man konkurrenzlos wird.
Naja, ich glaube, Konkurrenzlosigkeit, also kommt darauf an, wie du es definierst. Also wir sind natürlich so einzigartig, in jeder für sich. Und trotzdem, das bedingt ja unser Dasein, gibt es immer Vergleiche. Also und damit ist, ja, dann kommt die Frage, definiere ich das jetzt als Konkurrenz? Also will ich besser sein? Will ich dem anderen hinterher eifern? Oder sehe ich einfach, dass da jemand vielleicht was, und auch in Anführungszeichen, besser kann als ich? Ich glaube, es wird ja immer jemanden geben, der etwas besser kann als ich. Es wird immer jemanden geben, der kann besser Yoga machen, ganz platt gesagt, als ich, Yoga unterrichten als ich, Radiosendungen moderieren als ich. So. Wenn ich mich da reinbegebe, dann werde ich wahnsinnig. Wenn ich es aber sage, ja, so ist es. Und damit mache ich so, wie auch immer, dann meinen Frieden. Dann ist der Konkurrenzgedanke weg, ne? Und trotzdem der Fakt der gleiche.
Bestes Beispiel, damals Sportunterricht in der Schule. Ich wusste, dass ich der Schlechteste im Sport bin. Da brauche ich mir noch keine großen Gedanken mehr machen. Gönne ich allen von Herzen die 1, 2 und 3 und die 4 und ich habe dann halt irgendwie die 4 Minus genommen, weil ich nicht über den Bock gekommen bin, weil ich keinen Salto schlagen konnte, weil ich dies und jenes nicht konnte. Aber das habe ich für mich dann innerlich abgehakt. Ne? Also,
bei der Ansporn könnte ja auch sein, gut, also ich lerne das jetzt. Es geht ja nicht um die Note. Also wer bestimmt denn, wie gut oder schlecht ich bin? Das ist ja auch immer sehr individuell. Ja? Der eine
gut, das
sagt,
ist ja das Modell Schule. Ne? In der Schule ist es immer so. Ja.
Weil in der Hand haben wir es ja am Ende nicht, diese besagte Situation, da schiebt sich jemand dazwischen. Also ich weiß noch, dass der Partner damals sagte, ey, ich verspreche dir eins, nichts und niemand kommt zwischen uns. Ja, dö. Es funktioniert, also du hast es nicht unbedingt in der Hand. Ja. Das ist ein richtig vergiftetes Gefühl, wenn du Konkurrenz nicht als Potenzial, sondern als Bedrohung benutzt oder empfindest. Beides, benutzt und empfindest. Weil du verlierst so total das Wesentliche. Also ich habe, ja, also es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Yoga-Lehrer in Leipzig. Nicht nur die, die ich ausgebildet habe, aber das sind ja auch schon eine ganze Menge. Und wenn ich jetzt nur noch schauen würde, was die so alle machen, dann würde ich ja meins total verlieren. Wenn ich aber so ein Konstrukt für mich habe, so hey, das, was ich mache, das ist für mich ganz stimmig und das ist genau das, was mir Spaß macht, so wie du das über deine Radiosendung erzählt hast, ne? Ich mache das so, wie ich das von Herzen gut finde, dann, und ich kann auch noch Geld damit verdienen, ausreichend, dann muss ich mich eigentlich nicht nach der Konkurrenz umschauen.
Aber guckst du doch trotzdem gerne an.
Ja, wohl dosiert tatsächlich. Ich gucke eher, von wem könnte ich noch was lernen? Also wo kann ich selber noch hingehen, wo ich einen Mehrwert erfahre? Und das ist dann auch so ein Ding. Du weißt das ja auch oft vorher nicht, wenn du die Leute nicht kennst. Und da muss ich dann auch gucken, dass ich von mir aus mit dem Ross dahin komme, aber nicht, dass es nicht zu ein hohes Ross ist, dass ich nicht direkt schon so sage, da gehe ich erst gar nicht hin, weil von dem, der kann ich gar nichts lernen. Auch geht oft nach hinten los. Weil das weiß ich ja vorher
nicht. Ist es okay, die Konkurrenz zu kopieren? Wenn man feststellt, das war gut, was der macht.
Ja, finde ich in Ordnung. Ne? Solange du.
Mein Mann hat sich schon dreimal umgedreht, weil der so ein tolles Kleid hat. Das ziehe ich jetzt auch an.
Ja, also ich finde das in Ordnung. Bedingt. Also wenn ich mache das zum Beispiel so, wenn ich wirklich so ein Gefühl habe, so, das ist aber wirklich auf seinem oder ihrem Mist gewachsen. Also ich habe Beispiel oft Yoga-Schülerinnen oder Auszubildende, die dann irgendwas sagen, was so, wo ich denke, boah, das ist eine geile Aussage. Dann zitiere ich das. Und ich sage, hey, neulich hat eine Yoga-Schülerin das und das gesagt, das übernehme ich, weil das ist so toll. Das mache ich jetzt auch so. Das finde ich dann fair. Weißt du? Oder das habe ich von dem gelernt, finde ich klasse, mache ich auch so. Immer da, wo es gerade hinpasst.
Ja gut, bei sowas finde ich es doch richtig. Aber nehmen wir mal an, Yoga-Studio XY in Leipzig macht jetzt hier ganz neu auf und alle finden die cool, weil du kriegst da grundsätzlich immer in der Yogastunde am Ende als Belohnung ein Stück Marmorkuchen. So. Das ist dann immer so die Belohnung nach der Yogastunde. Und alle finden das großartig und dann guckt sich das Frau Strauß an und sagt, oh, gar nicht schlecht. Dann gibt es bei mir jetzt dann Schokokuchen, weil das finde ich eine tolle Idee.
Weil das so individuell ist, würde ich mich dafür schämen, wenn ich das so machen würde. Also das ist so ein schmaler Grat natürlich.
Aber gute Idee eigentlich.
Ja, wenn ich sage, gute Idee, was kann ich denn machen? Also das ist echt schwierig. Ich will grundsätzlich sagen, na klar, weil dafür lernen wir ja auch von anderen, dass wir das, was uns passt, übernehmen. Ich muss wirklich gucken, ob das zu mir passt. Und wenn das zu mir passt, dann übernehme ich das. Und wenn das nicht zu mir passt, dann nicht.
So. Ja, zu dir würde eher so ein Brownie passen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall Brownies.
Oder Käsekuchen. Ah, Käsekuchen ist schon...
Aber während der Yogastunde, ich weiß nicht. Ich würde das nicht machen, nö.
Auf der Hand?
Nö.
Krümel.
Ich habe doch erzählt, dass ich ja mal überlegt hatte, damals vor 100 Jahren, ob ich mein Yoga-Studio Yoga und Kekse nennen soll, ne? Habe ich ja erzählt, oder? Kekse.
Yoga und Kekse?
Ja, ich dachte, ich mache ein Studio auf. Eine Freundin von mir, die hat leidenschaftlich gerne gebacken. Ich dachte, warum machen wir nicht beides? So ein Café nebendran, Yoga und Kekse. Das wäre geil gewesen, ne? So, wenn das jetzt auf den Markt. Es gibt irgendwo ein Yoga-Studio in Hamburg oder so. Die heißen Kale and Cake. Also, naja.
Aber keine Konkurrenz für dich.
Die sind ja weit weg. Die sind ja weit weg. Aber klar, also einen gewissen Teil kopieren wir erstmal. Das ist ja auch damals beim Radio nicht anders gewesen. Ich habe mich erstmal an denen orientiert, die Vorbilder für mich waren. Und habe dann daraus, und das finde ich ganz wichtig, dass man irgendwann sein eigenes dann natürlich daraus findet. Ich orientiere mich dran und dann finde ich mein eigenes. Ist ja sogar so, ich habe ja mit meinem Ex-Mann damals das Yoga-Studio aufgemacht. Und ich habe mich auch ganz lange an ihm orientiert. Als der weg war, also war aus mehreren Gründen super, dass der irgendwann weg war, aber vor allem, also so jetzt mal ganz ernst gemeint, da konnte ich erstmal mein eigenes richtig finden. Ich dachte, okay, ich habe das alles nochmal überprüft. Ist das überhaupt meins? Ist das noch zeitgemäß? Gehört das überhaupt zu mir? Und dann habe ich ganz viel aussortiert, also so Gedankengut auch, ne, wo ich gemerkt habe, das ist doch gar nicht meins. Das mache ich ganz anders. So, und dann ist es richtig zu meinem geworden. Das war total gut. Muss man aber auch wirklich dann immer wieder überprüfen, ne?
Ja, und ich glaube, da fehlt es dann vielen dann an dem an der Objektivität dann seines eigenen Tuns.
Ja.
Du musst das dann schon überlegen.
Vielleicht eins noch zum Thema Konkurrenz im Bereich der Familie. Also ich habe ja keine Geschwister, deswegen kenne ich geschwisterliche Konkurrenz nicht. Aber ich glaube, auf eine Art erschreckender Ebene kenne ich Konkurrenz tatsächlich zu Elternteilen. Mhm. Kennst du das auch?
Nee. Ich hatte auch nie Konkurrenz zu meiner Schwester eigentlich. Nee. Überlegt. Kenne ich eigentlich tatsächlich auch nicht. Was mir immer sehr massiv auffällt zum Beispiel ist bei meinem Mann, dass die Eltern, also meine Schwiegereltern, penibelst darauf achten, zum Beispiel keinen von den beiden Söhnen zu übervorteilen.
Hm.
Aber wirklich ganz penibel. Und das ist schon so, dass es stellenweise auch anstrengend werden kann. Ne? Also,
ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Gehe ich mit euch essen und das hat jetzt 60 Euro gekostet, dann muss ich mit dem auch essen gehen für 60 Euro oder ich gebe dem 60 Euro.
Ach du je, ja, okay, das ist
also, ne,
bisschen
ein bisschen
übertrieben.
Überspitzt gesagt, ja, ne, aber so läuft es halt dann so, ne? Und damit so eine Konkurrenzsituation gar nicht erst entsteht.
Hm. Ja, kann ich verstehen, aber es hat schon ein bisschen was Zwanghaftes fast, ne? Weil es ist ja auch eine Frage von Herzen. Manchmal hat man eben mehr Lust mit Freund A essen zu gehen und ein paar Wochen später hast du mehr Lust, mit Freund oder Sohn B essen zu gehen. Das finde ich ist ja auch ganz wichtig, dass du das nicht einfach nur machst um der Gerechtigkeit willen, sondern aus dem Bauch raus, ne?
Grundsätzlich machen die das auch. Aber gucken dann immer schon, dass sich das die Waage hält.
Naja, also meine Großeltern haben das auch so gemacht mit ihren Kindern. Hat der eine das bekommen, also an Geld, hat der andere das auch bekommen.
Und wo siehst du dann Konkurrenz zu Elternteilen?
Ja, das führt vielleicht fast ein bisschen zu sehr in die menschliche Psyche. Aber ich glaube, dass es eine Art Konkurrenzverhalten zwischen mir und meiner Mutter gab, was mir im Laufe der Jahre so auch aufgrund der therapeutischen Auseinandersetzung aufgefallen ist oder psychologischen Auseinandersetzung. Ja, wenn du als Kind vielleicht nicht so ganz klar in einer Kinderrolle bist und irgendwie zwischen den Eltern stehst. Also ich nehme es mal von meiner Mutter weg, weil das ist mir irgendwie ein bisschen zu spezifisch. Aber stell dir vor, du bist mit einer Frau verheiratet und die Frau hat irgendwie keine Lust mehr, irgendwie mit dir auszugehen, mit dir was zu unternehmen oder umgekehrt natürlich auch. Dein Mann hat keine Lust mehr, mit dir was zu unternehmen oder im schlimmsten Fall sogar keine Lust mehr auf Sex, ja, wobei das nicht in diese Richtung jetzt gehen muss. Aber und dann suchst du dir in deinem Kind eine Art Ersatz. Also du nur unternimmst auf einmal alles mit deinem Kind. So, ne? Der Kind wird quasi zum Ersatzpartner oder zum Ersatzfreund oder sowas. Und natürlich erstmal nur so, um deine eigene Bedürfnisse zu stillen, aber das ist ja nicht die Rolle des Kindes. Ne? Das Kind ist ja das Kind und die Eltern sind ja die Eltern. Aber da gerät das schon in Schieflage. Und wenn zum Beispiel dann die Frau merkt, oh Mist, mein Mann hat eigentlich mehr Interesse an meiner Tochter, unternimmt viele, und das ist auch noch vielleicht die Prinzessin, oh, du meine kleine Prinzessin und sowas, ja, da kann das zu Konkurrenz führen. Also, ja, ich will gar nicht, also, um das nochmal von meiner Mutter zu entkoppeln, ich weiß nicht genau, was, wie es bei uns war, aber irgendwas war da nicht ganz sauber.
Ist auf jeden Fall kein gesundes Konkurrenzdenken. Das gibt es ja auch noch, diese Formulierung, gesundes Konkurrenzdenken.
Ja. Ja, nee, also das Konkurrenzdenken, eben, ich sag ja, das muss immer so, es muss gesund sein irgendwie, dann belebt es. Wenn es drüber ist, wenn du dich damit selber in Frage stellst, dann macht es dich fix und fertig, dann frisst es dich auf.
Hast du aktuellen Konkurrenten, wo du direkt sagen kannst, ja.
Nee, habe ich nichts spontan, nee.
Ich dachte, es gäbe tatsächlich dieses Yoga-Studio, was... Weil du auch sagst, es wäre so viel Markt.
Achso, nee, hab ich wirklich nicht. Also ich habe mich ja auch bewusst entschieden, mich zu verkleinern und so und mich auch diesem, also ich kann ja auf gewissen Ebenen nicht mehr mithalten, weil ich habe ja noch nicht mein eigenes Studio.
Ja.
Ne? Also da muss ich dann auch in Demut sagen, ja, da kann ich nicht mithalten, ich kann nicht bieten, kann das nicht bieten, ein eigenes Studio. Ich kann aber anderes bieten. Da bin ich auch vielleicht sogar konkurrenzlos. Ich würde sagen, meine Ausbildung ist sehr, sehr gut. In Leipzig vielleicht die beste. Vielleicht, weiß ich nämlich ja nicht, was die anderen noch, also es gibt nicht so viele, aber ich würde zumindest zu mir kommen. So. Ja, klingt arrogant, aber ist so.
Ich kann zum Schluss noch ein Bild sagen, was tatsächlich Konkurrenz war, wenn man es im weitesten Sinne so sehen will, was mir aber nichts ausgemacht hat, was ich auch ganz okay fand und was nichts mit mir macht. Als wir beim Königsehrenabend waren, lief irgendwann der Klassiker, der Pur-Hitmix. Und dann hat der Christoph mit seiner Mutter getanzt.
Ja, komm,
und zwar ganz überschwänglich auf der Tanzfläche. Weil ich kann ja nicht tanzen. Ich könnte das lernen, das wissen wir. Ich hatte auch schon diverse Tanzkurse. Ich bin einfach zu schlecht darin. Und da habe ich gesagt, Mensch, gerne würde ich es irgendwie können eigentlich, aber ich kann es halt irgendwie auch nicht und habe keine Lust zu lernen. Aber das wurmt dann doch manchmal so ein klein wenig.
Und dann noch die Mutter. Also die Mütter sind immer ganz schön harter Fakt.
Ja, weil die halt auch so gerne tanzt und so gerne auch mit ihrem Sohn tanzt, weil der das halt auch richtig gut kann.
Micha, das war schön.
Konkurrenzlos schön.
Konkurrenzlos schön. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Na denn, Adele.
Adele. Bis nächste Woche.
Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.